Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch die Bibel. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, ich muss mich wahrscheinlich nicht lange vorstellen. Die meisten von euch kennen mich, aber ich tue es trotzdem. Ich bin der Pascal. Ich bin einer der Pastoren der Gnadengemeinde Berlin. Wir sind im Prenzlauer Berg in Berlin im Zentrum. Und ich freue mich heute hier als Gastredner euch dienen zu dürfen am Wort. Der Matthias hat mich angerufen und gesagt, ja, er möchte gerne, dass ich predigen komme. Ich habe gesagt, ja, das mache ich gerne. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, was möchtest du denn, dass ich predige? Und er sagte, naja, sag mir mal ein paar Vorschläge. Und ich gesagt, naja, ich bin gerade in der Offenbarung und wir predigen durch die 7-Cent-Schreiben. Also kannst du eins der 7-Cent-Schreiben auswählen. Und er wählte sich Laodicea aus. Also, ich bin unschuldig. Nein, ich meine, das ist ein sehr aktueller Text, das ist ein sehr hilfreicher Text und ich glaube nicht, dass Matthias euch sagen will, dass ihr eine lauwarme Gemeinde seid. Bitte versteht das nicht so, okay? Sondern es ist wichtig, dass wir uns immer wieder selber prüfen. Diese Texte sind uns gegeben als warnende Beispiele, als Vorbilder. Alles, was uns in der Schrift gegeben ist, ist zu unserer Belehrung gegeben und als Vorbild, entweder schlecht oder gut. Und deshalb wollen wir auch solche Texte uns anschauen, einfach schauen, was wir lernen können, denn wir alle stehen in der Gefahr. Und ich glaube, es gab noch kaum eine Zeit wie diese hier, wo wir so stark in dieser Gefahr stehen, lauwarm zu sein. Gerade weil wir überfüllt sind. Erstens sind wir alle reich, ja, wir sind alle reich. Wir haben alle genug Essen, genug Trinken, uns geht es gut, wir müssen uns keine Sorgen machen, was wir morgen essen haben. Und wir können sehr selbstzufrieden werden, weil wir uns alle unsere Informationen ja alle im Internet schön serviert auf dem Silbertablett immer downloaden können. Und wir denken alle, wir sind so ausgebildet und so wissend und so gut gebildet, aber wir können uns täuschen. Und deshalb war, glaube ich, noch nie ein Text so aktuell wie dieser Text hier in Offenbarung Kapitel 3. Aber wie gesagt, ich bringe euch auch Grüße mit, noch aus der Gnadengemeinde Berlin. Ich habe auch meine Familie heute da, Bea und David Elia, Daniel Sia und Jael Sara. Lukas Noah konnte leider nicht kommen. Ich nehme auch gerne Grüße mit von euch an die Gnadengemeinde. Wir haben heute Nachmittag noch Gottesdienst. Also. Gut, bevor wir einsteigen in den Text, lasst mich noch einmal beten und den Herrn um seine Hilfe bitten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Danke für die Worte aus Offenbarung Kapitel 2 und 3, die 7-Cent-Schreiben, die so aktuell sind für uns. Jedes einzelne von diesen Cent-Schreiben hat wichtige Dinge, wichtige Wahrheiten für uns parat. Und so bitten wir einfach, dass du uns jetzt hilfst, dass du einen wachen Verstand schenkst, gute Konzentration und Ohren, die hören, so wie wir auch immer wieder gelesen haben in der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre. Und so lass uns hören, wie Jünger hören, mit dem Ziel, die Dinge wirklich umzusetzen in unserem Leben. Danke für diese wunderbaren Dinge, die du uns offenbarst in deinem Wort. Mögest du geehrt sein heute Morgen, mögest du auch die Geschwister hier in dieser Gemeinde segnen, mögest du die Leuchtturmgemeinde segnen, den Dienst, den sie hier tun vor Ort. Danke, dass wir uns kennen dürfen, dass wir einander ermutigen dürfen in dieser schwierigen Zeit heute. In Jesu Namen beten wir. Amen. Habt ihr schon mal in einer Gaststätte lauwarmen Kaffee serviert bekommen? Nun, es gibt einiges, was ihr wissen müsst über mich. Es ist nicht so viel, ich bin nicht so wichtig, das Wort ist wichtiger, aber ich mag Kaffee. Ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker und Kaffee muss entweder heiß oder kalt sein. Also im Sommer Eiskaffee, wisst ihr, mit Eiswürfeln, noch ein bisschen Zucker, vielleicht noch diesen Sirup da rein, keine Ahnung, das ist ganz lecker. Oder heißer Espresso, aber richtig stark. Aber was nicht geht, ist lauwarmer Kaffee. Das ist einfach ekelhaft. Und genauso kann man auch kein lauwarmer Christ sein. Das geht nicht in Christi Augen. Und deshalb lasst uns heute nicht auf andere schauen, sondern auf uns selbst. Und uns selber prüfen, kann es sein, dass auch ich lauwarm geworden bin in meinem Wandel mit Christus. Nun, das Buch der Offenbarung ist eine Vision der Zukunft. Dieses Buch hat eigentlich eine relativ simple Botschaft. Die Botschaft lautet: Christus kommt bald. Bist du bereit? Gemeinde, bist du bereit? Welt, bist du bereit? Genau das ist eigentlich die Botschaft quasi in einer Nussschale zusammengefasst von diesem Buch. Er schreibt ganz am Anfang, gibt Christus, Johannes, der auf Patmos ist, auf der Insel Patmos im Exil, diese Erscheinung, diese Vision von ihm selbst in seiner Herrlichkeit im Kapitel 1. Und da heißt es schon in Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Er kommt bald. Und immer wieder lesen wir, ich komme rasch, ich komme bald. Diese Erwartung wird aufgebaut in diesem Buch. Und schließlich sagt er in Vers 19, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das ist eigentlich eine Gliederung des Buches. Was du gesehen hast, das ist Kapitel 1, diese Vision des verherrlichten Christus. Was ist, das ist Kapitel 2 bis 3, das ist die Gemeinde, das Gemeindezeitalter. Und was danach geschehen soll, das ist Kapitel 4 bis 22, sozusagen die zukünftigen Pläne mit dieser Welt. Nun, die sieben Sendschreiben sind eben, wie schon gesagt, ein Teil von diesem Was ist. Der Ist-Zustand damals im ersten Jahrhundert. Und die Botschaft ist, wie gesagt, Christus kommt bald. Bist du bereit, Gemeinde? Nun, wenn wir uns die sieben Sendschreiben anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass die Gemeinde im ersten Jahrhundert, und das war gerade mal 40 Jahre nach Paulus und seinem Dienst, Johannes hier schreibt gegen Ende des ersten Jahrhunderts, also irgendwo 95 herum, 95 nach Christus. Also nicht mal 40 Jahre, nachdem Paulus und die Apostel und all das, die ganzen Erweckungen geschehen sind, auch 50, 60 Jahre, nachdem alles passiert ist, was Jesus getan hat auf der Erde, sehen wir, dass diese Gemeinden nicht bereit waren. Wir finden Ephesus, die lieblose Gemeinde, Smyrna ist eine derjenigen, die bereit ist, die Verfolgte. Pergamos und Thyatira, die beide von Irrlehren und falschen Propheten gebeutelt sind. Sardes, die lebendig Tote. Und die zweite Gemeinde, die bereit war, Philadelphia, die schwache, aber treue Gemeinde. Und eben die letzte, Laodicea, die weltliche oder die neutralisierte Gemeinde. Und diese schauen wir uns jetzt an. Diesen Text. Sie bekommt von allen Gemeinden eigentlich die negativste und ernüchterndste Bewertung. Es ist, wie gesagt, die lauwarme Gemeinde, die neutrale oder die neutralisierte Gemeinde oder eben lauwarmreich und weltlich. Wir lesen Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Das ist unser Predigtext für heute. Und dem Engel oder dem Boten der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund.
denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lauwarm ist unentschieden sein. Etwas drin und etwas draußen. Mit einem Bein in der Welt, mit einem Bein in der Gemeinde, mit einem Bein in der Hölle, mit einem Bein im Himmel. Oder man kann auch sagen, auf beiden Seiten hinken, so wie das einst der Prophet Elia gegenüber Israel gesagt hat. Aber wisst ihr, was das Problem damit ist? Unentschieden sein ist eine Entscheidung. Wenn du dich nicht entscheidest, zum Beispiel, welches Essen du heute Abend essen möchtest, ist das nicht so schlimm. Oder wenn du dich bis jetzt noch nicht entschieden hast, wo du nächstes Jahr in den Urlaub fährst, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn du dich beim geistlichen Leben, beim Leben mit Christus nicht entschieden hast, ob du wirklich voll und ganz dabei sein willst oder nicht, dann ist das eine Entscheidung. Dann bist du nämlich draußen. Und das ist das Problem, was die Laodizäer hatten und was vielleicht manche von uns haben. Entweder ganz oder gar nicht. Halbe-halbe sein geht nicht. Oh, du magst reich sein und du magst dich vielleicht wohlfühlen. Es geht uns gut. Gott segnet uns. Wir haben Essen im Kühlschrank, wir haben alles, was wir brauchen. Uns geht es gut. Wir haben ein Sozialsystem, das für uns sorgt. Wir haben alles Mögliche hier in Deutschland. Aber sind wir auch geistlich reif? Genau dasselbe erlebte auch die Gemeinde in Laodicea. Sie waren reich, aber lauwarm. Das ist das Thema heute. Reich, aber lauwarm. Und wir schauen uns das in 5 Punkten an, ganz einfach. Wir haben die Anrede, das Problem, der Rat, das Angebot und der Schlussappell. Anrede, Problem, Rat, Angebot, Schlussappell. Wir fangen an mit der Anrede, die finden wir in Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Nun einmal mehr, und das sehen wir immer wieder in den Sendschreiben, schreibt er hier, und es gibt hier verschiedene Auslegungen natürlich. Ich denke, das Beste ist es anzunehmen, dass es bei dem Engel um einen menschlichen Boten geht. Angelos kann man auch mit Bote übersetzen. Also eigentlich heißt es hier, dem Boten der Gemeinde in Laodicea. Da waren diese 7 Ältesten, die kommen nach Patmos und er drückt quasi jedem eine Kopie in die Hand, eine Abschrift dieser Schriftrolle. Und die gehen jetzt alle in diese 7 Gemeinden und deshalb muss jeder Bote seine spezifische Botschaft auch bekommen. Nun, von der Gemeinde selber wissen wir nicht viel. Wir wissen nur, dass sie wahrscheinlich zur Zeit, als Paulus in Ephesus war, gegründet wurde. Das ist Apostelgeschichte 19. Sie wird erwähnt an einigen Stellen, zum Beispiel im Kolosser Kapitel 2 heißt es, dass dieser Brief da auch in Laodicea vorgelesen werden soll. Aber viel mehr wissen wir nichts. Die Stadt Laodicea hingegen ist interessant. Zusammen mit Kolossä, die ja eben auch nicht so weit weg war, und Hierapolis war sie eine der 3 Städte im sogenannten Lykkos-Tal. Wenn ihr euch das mal so vorstellt, da ist Patmos und da ist das türkische Festland, dann hat man hier irgendwo Ephesus und dann geht das so reihum und ganz am Schluss die letzte Gemeinde ist Laodicea und das war ungefähr 160 Kilometer landeinwärts. Da war diese Gemeinde also 160 Kilometer von Ephesus entfernt. Sie ist die südöstlichste von diesen Städten und sie war auf einem 100 Meter hohen gelegenen Plateau. Also eigentlich sehr ideal. Ihr müsst euch vorstellen, Städte damals, antike Städte, mussten ja auch Mauern haben, das musste sicher sein. Und wenn man irgendwie auf einem erhobenen Plateau sein konnte, war das immer ein Vorteil. Weil wenn dich irgendjemand angreift von der Seite, kannst du immer von oben nach unten kämpfen. Aber es gab eine große Schwäche dieser Stadt. Sie hatten keine eigene Wasserquelle. Die beiden Dinge hat man immer gesucht. Eine erhöhte Position und Wasser. Das ist das, was du brauchst in der Wüste, wenn du überleben willst in einer Stadt, in diesem Klima. Und deshalb mussten sie Wasser herbeiführen durch sogenannte Aquädukte. Das sind einfach antike Wasserleitungen, ungefähr 10 Kilometer lang. Und durch diese Wasserleitungen, dass das Wasser da durchfließt, wurde es lauwarm. Genau. Dafür war Laodicea bekannt. Unangenehm lauwarm war das Wasser zum Trinken. Laodicea wurde in der Zeit der seleukidischen Herrscher, das waren die griechischen Herrscher, die noch vor Rom da waren, gegründet von Antiochus II, ungefähr 255 vor Christus. Und er benannte die Stadt nach seiner ersten Frau, Laodicea. Mit dem Pax Romana, das heißt, dass die Römer die ganze Sache übernahmen. Pax Romana heißt im Prinzip der Frieden unter Roms Herrschaft. Das ist relativ einfach. Ihr sagt einfach alle nichts mehr und ihr duckt euch und wir sagen euch, was lang geht und dann ist Ruhe. Das ist die Strategie von Rom. Ja, die haben einfach alle niedergemacht, die sich irgendwie erhoben haben. Und dann gab es eben auch Frieden und Ruhe. Und die Stadt, die war sehr reich und einflussreich in diesem römischen Reich. Weil sie lag strategisch günstig an einer Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen. Zum Beispiel der römische Staatsmann und Philosoph Cicero löste dort seine Kreditbriefe ein. Laodicea hatte also ein strategisches Bankenzentrum, so wie die Schweiz, ja. Oder die heutige, man kann sagen, es ist die antike Trade Republic, wer die App kennt. Zusätzlich in der Stadt war sie bekannt für die Produktion von einer edlen schwarzen Wolle, also Kleidung, und sie war bekannt für medizinische Errungenschaften. Insbesondere entwickelte die Stadt eine Augensalbe, die in das gesamte griechisch-römische Reich exportiert wurde, für die sie ebenfalls bekannt war. Und wenn ihr den Text gut gelesen habt, dann merkt ihr, Jesus wird genau auf diese Bilder Bezug nehmen, wenn er zu dieser Gemeinde spricht. Also Finanzen, Wolle und Herstellung von Augensalbe, das war quasi ihre Sicherheit, das war ihr Reichtum, das war ihre Quelle der Macht, in der sie sich bequem eingerichtet haben, die Laodicäer. Nun, bevor wir jetzt dazu kommen, was Jesus genau zu dieser Gemeinde sagt, stellt er sich vor. Wie gesagt, das ist eine Anrede hier. Er spricht zu dieser Gemeinde und er benutzt drei Titel. Wenn ihr genau gelesen habt, in Vers 14, der erste Titel ist der Amen, also als Titel. Nun, wir benutzen Amen meistens am Ende der Gebete. Das heißt so etwas wie wahrhaftig oder so sei es. Aber hier trägt er diesen Titel. Es ist ursprünglich ein hebräisches Wort, welches Wahrheit, Bestätigung oder Sicherheit bedeutet. Christus ist der Amen. Er ist auch der treue und wahrhaftige Zeuge, der eben gegen die Gemeinde aussagt. Er spricht absolut wahrhaftig, vertrauenswürdig und der dritte Titel, er ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Das bedeutet nicht, dass er ein geschaffenes Wesen ist, sondern dass er der Ursprung aller Dinge selber ist. Er ist also der Schöpfer, er ist der Treue, er ist der absolut Sichere mit all seinen Aussagen. Und das ist interessant, dass er sich so vorstellt, weil die Gemeinde in Laodicea war das pure Gegenteil von Treue und Wahrhaftigkeit. Und deshalb ist es so wichtig, dass er sich hier genau mit diesem Namen oder mit diesen drei Titeln vorstellt. Das ist also die Anrede. Und die Laodicäer hatten dieses Problem. Sie waren zwar reich, ihnen ging es gut, aber sie waren lauwarm. Also wir kommen jetzt zum zweiten, zum Problem. Wir hatten jetzt die Anrede in Vers 14, das Problem. Vers 15 bis 17. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wiederum sagt Christus, das sagt er zu einigen Gemeinden, ich kenne deine Werke. Nun, Werke deuten immer auf Glauben hin. Das heißt, echter Glaube produziert Werke. Wenn du etwas glaubst, dann handelst du danach. Und wenn du das glaubst, was die Schrift sagt, dann wirst du dich danach ausrichten. Der Glaube deutet auf ihre Werke hin. Aber was waren ihre Werke? Die werden uns hier nicht genannt. Aber es wird uns eine Metapher, ein Bild gegeben. Eine Metapher, die die Laodizeer eben sehr, sehr gut verstehen konnten, weil sie eben diese Untergrundaquädukte hatten, diese antiken Wasserleitungen, die sie mit Wasser versorgten, die dieses Trinkwasser aus mehreren Kilometern Entfernung heranbrachten, was eben so dreckig, fäulig und lauwarm war. Einige Gelehrte gehen sogar davon aus, dass es sogar durch die Wasserleitungen mit Mineralien versetzt war, die auch noch Brechreiz auslösen konnten. Also wenn du da hingekommen bist nach Laodicea, das Erste, was passierte, war wahrscheinlich, dass du erstmal so richtig erbrechen musstest von diesem schrecklichen Trinkwasser. Und genauso beschreibt Christus nun diese Gemeinde. Das ist traurig. Das ist tragisch. Das ist furchterregend. Er sagt, dass du weder kalt noch heiß bist. Und dann sagt er sogar noch, ach, dass du wenigstens kalt oder heiß wärst. Nun, kalt und heiß müssen wir hier am besten so verstehen. Heiß bedeutet geistig, lebendig, aktiv. Kalt bedeutet kaltschnäuzig ablehnen. Ja, derjenige, der sagt, ich will von Christus nichts wissen, lass mich in Ruhe damit. Das ist kalt, ja, da ist nichts. Und der Heiße, das ist derjenige, der lebt für Christus. Aber sie waren die goldene Mitte. Weder heiß noch kalt. Neutral. Das ist mit Abstand, jetzt müsst ihr gut zuhören, das ist mit Abstand einer der schlimmsten Zustände, in denen wir uns befinden können. In diesem lauwarmen Zustand. Das ist das, was Christus sagt. Er sagt, es ist besser, wenn du kalt bist, wenn du einfach sagst, ich habe die Nase voll, dieser Christus interessiert mich nicht, ich gehe. Ich glaube das alles nicht. Okay, ist dein Problem natürlich, ist nicht gut. Aber das ist die eine Seite. Und das andere ist, ja, du bist voll dabei. Aber dieses hier. Und wenn man die Sendschreiben durchgeht, sieht man, er hat schon die kalte Orthodoxie in Ephesus kritisiert. Die waren zwar in der Lehre, waren sie korrekt, aber sie hatten keine Liebe, sie waren kalt. In Sardes sehen wir die tote Orthodoxie. Sie hatten zwar noch den äußeren Anschein, aber waren innerlich tot. Aber das hier, Laodicea, das ist die Nichtsdoxie. Da ist gar nichts. Oder Chliarodoxie von Chliaros, lauwarm im Griechischen. Da ist einfach nichts mehr. Das ist keine Substanz, das ist kein Inhalt. Wischiwaschi. Ökumenischer Brei. Vielleicht ein bisschen höflich, vielleicht nett. Sicherlich freundlich und nett. Aber auch nicht besonders eifrig, weil wir wollen ja nicht gesetzlich sein, nicht wahr? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ja, wir wollen so ein bisschen in der Mitte sein und mit zu allen lieb sein, zu allen freundlich sein. Und deshalb waren sie wohl auch verweltlicht, total an die Kultur angepasst. Und deshalb dachten sie von sich selbst auch, ich bin reich, mir geht's gut, ich habe überhaupt kein Problem. Und wenn heute in unserer Kultur jemanden fragt, wie geht's dir, was ist meistens die Antwort? Na gut. Alles gut, alles super. Wirklich? Das ist lauwarm. Und Christus findet das zum Spocken. Das ist das, was ich hier sage. Er sagt, ich will euch ausspeien aus meinem Mund. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig hier. Stellt euch mal vor, das war eine Gemeinde, dass dieser Brief wurde so vorgelesen in der Gemeinde und das ist Christus, der hier zur Gemeinde spricht. Und du hörst sowas. Du sitzt da und du hörst, Christus sagt, ich spucke dich aus. Du bist ekelhaft. Wow, das tut weh. Manche Gemeinden machen Christus zornig, andere machen ihn traurig, diese hier macht ihn krank. Er muss spucken. Warum? Warum ist das so? Nun, Vers 17. Warum ist das so? Denn du sprichst, das ist jetzt quasi, was die Gemeinde denkt, was die allgemeine Einstellung der Gemeinde ist. Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Sie dachten von sich, reich zu sein. Uns geht es gut. Wir haben materiell alles, wir sind reich, Gott muss uns mögen. Wir sind gesund, Gott muss uns mögen und segnen. Schien alles ganz okay. Nun, die Stadt Laodicea, hier noch ein kleines kulturelles, interessante Hintergrundinformation, die wurde nach einem schrecklichen Erdbeben im Jahre 60 nach Christus zerstört. Und es war die einzige Stadt, die es geschafft hat, ohne finanzielle Hilfe von Rom, sich selber wieder aufzubauen. Wir schaffen das. Ja? Die Einstellung. Wir können das. Wir schaffen das. Wir haben alles. Wir haben alles Geld. Wir können uns alles leisten. Wir brauchen eigentlich nichts. Selbstgenügsamkeit. Individualismus wahrscheinlich auch. Kommt immer gleich auf den Fuß. Jeder kann sich selber entwickeln. Jeder hat da sein eigenes Business. Kann machen, was er will. Freiheit. Meinungsfreiheit. Das sehen wir auch noch gleich. Sie waren so ein bisschen selbstregierend. Unabhängiger von Rom. Aber in Wirklichkeit, sagt Christus hier, waren sie elend, erbärmlich, arm, blind und entblößt. Und der Befund ist deshalb so erschreckend, weil die Menschen wahrscheinlich nicht mal wiedergeboren waren. Man sieht es daran, dass Christus draußen vor der Tür steht, in Vers 20. Christus ist gar nicht mehr in dieser Gemeinde drin. Er ist schon draußen. Und einfach das nochmal, einfach zum deutlich machen. Und das sage ich nicht. Das sage ich nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen, nur das auch. Aber um irgendwie hier nur negativ zu sein, aber es ist doch wichtig, mal darüber nachzudenken. Die schlimmsten, schwierigsten, und so habe ich das auch erlebt in meinem Dienst, die schlimmsten, schwierigsten, herausforderndsten Menschen in der Gemeinde sind und bleiben die religiösen Menschen, die selbst gerecht sind, die denken, mit mir ist alles in Ordnung, ich bin reich und gesund, Gott segnet mich, ich habe kein Problem, lass mich in Ruhe. Aber ich bin Christ. Das sind die schwierigsten, das sind die gefährlichsten, das sind die mühseligsten Leute, die es überhaupt gibt. Und hier haben wir eine ganze Gemeinde von ihnen, Laodicea. John MacArthur schreibt, niemand ist schwieriger für Christus zu erreichen als ein falscher Christ. Zitat Ende. Warum sage ich das? Weil keine der sieben Gemeinden kriegt eine solch schlechte Beurteilung. Elend, arm, blind, zum Spucken. Ich meine, das ist wirklich, das ist starker Tobak, darf ich das mal so sagen. Ja, das ist richtig heftig hier. Und keine der sieben Gemeinden, vielleicht darf ich das auch mal so sagen, beschreibt den Zustand des Evangelikalismus heute so gut wie diese hier. Vor allem im Westen. Mit Westen meine ich Europa und USA, Nordamerika. Und gut aufpassen jetzt. Wisst ihr, was das Wort Laodicea bedeutet? Laos, Volk, Dikaio, herrschen. Das Volk herrscht, die Demokratie. Es ist die Gemeinde der Demokratie. Und einige sagen auch, es kommt von Dikaiosune, das wäre dann das Volk oder die Gerechtigkeit des Volkes, aber es gibt gute Annahmen, gute Gelehrte, die sagen, die Stadt war irgendwo auch politisch gesehen etwas unabhängig im Römischen Reich, das gab es damals. Die konnten selber ein bisschen regieren, ein bisschen richten. Es war wahrscheinlich nicht genau dasselbe wie heute, das bin ich mir auch bewusst, das sah anders aus. Aber es ist doch spannend, mal darüber nachzudenken. Demokratie macht weichgespült. Jeder kann machen, was er will. Es gibt Meinungsfreiheit, es gibt Freiheit. Jeder soll sich selber verwirklichen, Selbstgefälligkeit, selbstzufriedene und eben religiös angehauchte Menschen. Nährt das. Und wisst ihr was? Die Gemeinde ist keine Demokratie. Es ist erstaunlich. Ich finde das immer wieder erstaunlich, wie Menschen manchmal, wir erleben das vielleicht nicht, keine Ahnung, da müssen die Pastoren mit euch reden. Wie Menschen in Gemeinden kommen zu uns und die haben einfach das Gefühl, ja, ich komme jetzt hier rein und ich sage euch jetzt mal, was lang geht. Ich habe jetzt hier die letzten 2-3 Monate im Internet auf YouTube ein paar Predigten angehört, ein paar Vorträge. Ich habe ein bisschen Research gemacht mit Google und ich bin jetzt zum Schluss gekommen, dass die Paulusbriefe nicht inspiriert sind. Echt? Also einfach dieses Eingebildete, ich weiß es und eigentlich haben sie keine Ahnung. Und ich denke immer, oh Mann, das ist so schade. Aber das ist genau das, was wir hier haben. Ich bin reich. Ich habe alles, ich brauche nichts. Mir geht es gut. Und dabei bist du arm, elend und blind. Und deshalb interessiert sich niemand mehr für biblische Richtigkeit, für rechte Lehre, für rechte Gemeindestrukturen, Rollen der Geschlechter, Mitgliedschaft, Verbindlichkeit, Heiligung, Gehorsam, rechte Lehre, Verständnis biblischer Theologie, all diese Dinge. Jeder darf ja selber bestimmen, was er jetzt möchte, was er sich anhört, was er sich nicht anhört. Jeder will ja selber bestimmen, was er jetzt macht. Wir leben in einem freien Land der Selbstbestimmung. Und deshalb sind wir lauwarm, gleichgültig und neutralisiert. Das ist alles nicht so wichtig, das ist Nebensache. Und daher müssen wir uns prüfen. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Wir dürfen uns da nichts einbilden. Wir leben in einer Zeit, in der der Individualismus und der Pluralismus großgeschrieben wird. Jeder Mensch kann selber bestimmen über sein Leben, über dieses, ja eben auch über das Kind im Mutterleib und all diese Sachen. Und wir dürfen ja nicht meinen, dass wir davon nicht angesteckt werden, von dieser Kultur. Weil die Leute damals in Laodicea waren es auch. Und wir sehen das übrigens in jeder Gemeinde. Also die Kultur hatte immer einen Einfluss auf die Gemeinde. Wir können zurückgehen zur Gemeinde von Korinth, das war genau dasselbe da. Wir müssen uns nichts einbilden. Wir dürfen uns nichts einbilden. Wir müssen auf der Hut sein. Und daher, wenn das mein oder wenn das dein Zustand ist, und das Problem ist oft, dass Menschen, die in diesem Zustand sind, das eben gar nicht merken, weil sie denken, ich bin ja so reich und ich bin ja so toll und mir geht es ja so gut. Es ist sehr schwierig, das zu entdecken. Du musst aufhören, auf diesen Anwalt zu hören, der hier auf der rechten, bei mir sitzt er auf der rechten Seite, bei dir vielleicht links, ich weiß es nicht, aber der sagt dann immer so, ja, du bist schon okay, du musst das jetzt nicht anhören, der kritisiert dich nur, lass mal, ja, du bist schon okay, du bist schon gut. Wir sind so gut, uns selber zu verteidigen, unsere eigenen Sünden zu verteidigen, unsere eigenen Sünden zu rationalisieren, darin sind wir sehr, sehr gut. Und die Fehler der anderen zu sehen, das können wir auch sehr gut. Aber lass uns in den Spiegel schauen. Wo bin ich lauwarm geworden? Und dazu kommen wir gleich im nächsten Punkt. Was sollen wir jetzt tun? Wenn ich das erkenne, wenn ich merke, okay, ich bin eingeschlafen, ich bin lauwarm geworden, ich bin einfach nicht konsequent, ich bin irgendwie ein Bein drin, ein Bein draußen, was kann ich machen? Nun, wir haben gesehen, die Anrede, das Problem. Jetzt kommt der Rat. Das ist der dritte Punkt hier. Der Rat. Vers 18 bis 19. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Er gibt einen dreifachen Rat hier. Erstens, Gold zu kaufen, das im Feuer geläutet ist. Was meint er damit? Nun, er spielt hier eben auf den Finanzmarkt in Laodicea an, auf den materiellen Reichtum. Und er sagt, eigentlich spricht er hier von geistlichem Reichtum. Man kann sagen, von echtem Glauben. Dass es im Feuer geläutet ist, betont die Reinheit des Goldes, die Echtheit des Goldes. Prüfe dich, ob du wirklich echt bist. Ob du wirklich gläubig bist, ob du wirklich wiedergeboren bist. Das ist die Idee hier. Ich habe schon gesagt, man muss davon ausgehen, dass diese Gemeinde lauter Bekenner war, religiöse Menschen, die sich zwar dazu bekennen, aber die nicht lebten. Das Zweite, was er ihnen sagt, hier sind weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Laodicea war bekannt für seine schwarze Wolle. Sie sollen sich aber jetzt weiße Kleider geben lassen, um ihre Schande zu bedecken. Das nimmt Bezug auf ihre Sünde. Sie waren wohl eben weltlich geworden, haben sich allen möglichen Sünden der Kultur hingegeben. Es wird uns hier nicht beschrieben, was das war, aber die griechisch-römische Kultur war voller Götzendienst und Unmoral. Und alles das, was wir heute sehen, ist eigentlich alles nicht neu. Also wenn man sich mit dem grekoromanischen Reich des ersten Jahrhunderts auseinandersetzt, merkt man schnell, es war genau dasselbe da. Da gab es Tempelhuren und da gab es alles Mögliche. Also da konnte man seinen Spaß haben von A bis Z. Und da haben sie sich wahrscheinlich angepasst, weil die weißen Kleider sprechen immer von der Gerechtigkeit der Heiligen in der Offenbarung, zum Beispiel Kapitel 19, Vers 8. Weiße Kleider ist praktische Heiligkeit, praktische Gerechtigkeit, das brauchten sie. Also echte Wiedergeburt, echter Glauben und praktische Gerechtigkeit. Und was ist das Dritte, was sie brauchen? Er sagt, salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wie gesagt, Laodicea war bekannt für die medizinischen Errungenschaften, insbesondere für diese Augensalbe. Und Blindheit steht in der Bibel oft als ein Mangel an Erkenntnis, an geistlicher Erkenntnis. Matthäus 15, 14 werden die Pharisäer Blinde, Blindenführer genannt. Daher benötigen die Laodicäer eine geistliche Augensalbe. Sie sehen das Problem gar nicht. Sie denken, es ist alles in Ordnung. Du musst mal deine Augen aufmachen. Du hast ein riesiges Problem, sagt Jesus hier. Du brauchst geistliche Sicht. Deine Augen sind komplett verklebt von deinem Reichtum und deinem Wohlstand und deiner Bequemlichkeit. Du kannst überhaupt nichts sehen hier. Du brauchst Augensalbe. Du brauchst Heilung. Dein geistliches Sehvermögen ist weg. Du bist ein geistlicher Maulwurf. Du siehst nichts. Und zum Schluss macht Christus nochmal eine Zusage in Vers 19. Er versichert ihn, er sagt ihnen diese Dinge nicht, weil er sie hasst, sondern weil er sie liebt, weil er sie erreichen möchte. Er sagt, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Christus richtet hier sehr überführende Worte an eine Gemeinde, die wohl nur noch gefüllt war mit Bekennern, nicht mit Menschen, die wirklich wiedergeboren waren. Und einige von ihnen könnten das vielleicht als lieblos oder hart empfinden, was er hier sagt, so wie heute auch. Sobald man ein bisschen klare Worte findet, ist es immer gleich lieblos und hart und man ist stolz und das wird einem dann gleich vorgeworfen. Aber es muss deutlich sein. Es kommt aus Liebe. Er will überführen und züchtigen. Das kommt aus Liebe. Und deshalb sagt er, sei nun eifrig und tue Buße. Das ist ein Ruf zur Errettung. Und dieser Ruf, den richte ich auch an euch heute. Für diejenigen, die hier sind, die vielleicht Christus noch nicht kennen, die eben unentschieden sind, die noch nicht wissen, wo sie hingehören, die mit einem Bein drin, mit einem Bein draußen sind, die immer noch so ein bisschen mit der Welt herumspielen. Hör auf damit. Mach ganze Sache. Komm zu Christus. Er ruft, er sagt, ich liebe und ich überführe und ich züchtige dich. Das ist züchtigen im Sinne von korrigieren. Das ist hilfreich. Das ist gut für uns. Das brauchen wir Christen der Demokratie heute besonders in unserer Kultur. Wir brauchen echten Reichtum, echte Rettung. Wahre Heiligkeit, die weißen Kleider. Und wahre geistliche Erkenntnis, die Augensalbe. Wir müssen die Augen aufmachen. Ich muss einen tiefen Blick in den Spiegel werfen und sagen, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Es ist einfach über diese Leute jetzt hier, diese Laodicäer, ja, die waren so lauwarm und so schrecklich. Moment, lass uns mal in den Spiegel schauen. Lass uns mal kurz innehalten. Wie sieht es denn bei mir aus? Wo gehe ich kleine Kompromisse ein in meinem Leben? Wo gucke ich mir hier mal auf dem Handy was an, was ich mir eigentlich nicht angucken sollte? Wo gehe ich in eine Richtung, wo ich eigentlich nicht gehen sollte? Wo bin ich dabei, in diese Richtung zu gehen, so ein bisschen lauwarm zu werden? Echte Wiedergeburt, konsequente Heiligkeit, biblisches Unterscheidungsvermögen, diese drei Dinge fehlen heute überall. Und es ist so traurig zu sehen, wie Gemeinden teilweise ein Tamtam machen und Shows machen und Gefühle ansprechen und was weiß ich nicht alles. Aber es wäre doch viel wichtiger, dass wir das Evangelium als einen Ruf zur Nachfolge verkündigen. Es ist nicht nur, ja, Jesus liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, sondern Jesus möchte, dass du Buße tust, dass du dein altes Leben begräbst und hinter dir lässt und ihm nachfolgst. Das ist die Idee, diese praktische Heiligkeit
und eben das Unterscheidungsvermögen, dass die Bibel gelehrt wird, Vers für Vers, Abschnitt für Abschnitt, dass die Menschen das Wort Gottes hören und in ihrer Erkenntnis wachsen können, anstatt irgendwie Spaß und Spiele und Geschichten zu erzählen. Christus muss eingreifen, aber er muss zuerst bei uns persönlich eingreifen. Das ist das Wichtigste. Ich muss zu ihm gehen und sagen, Herr, hilf mir zu erkennen, weil ich erkenne es vielleicht gar nicht. Ich sehe es vielleicht gar nicht. Vielleicht kommen Geschwister aus der Gemeinde auf dich zu und legen einen Finger auf eine wunde Stelle bei dir. Dann lass es zu. Sei kein Tor, sei kein Narr, der sagt, oh nee, also ich brauche das nicht. Ich bin ja reich und gesund, mir geht's ja gut. Du kümmere dich um deine eigenen Sachen hier gefälligst. Das ist das Problem aus Laodicea. Das führt zu einem lauwarmen Christentum. Es beginnt bei uns selbst. Lass uns darüber nachdenken. Bin ich reich und lauwarm? Nun, wir haben die Anrede, wir haben das Problem, wir haben den Rat. Und jetzt kommt das Angebot. Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Nun, dieser Vers wird oft auf evangelistischen Traktaten, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, gefunden, Christus klopft an deine Herzenstür. Das ist nicht ganz die Idee von diesem Vers hier. Ich habe euch schon gesagt, Christus ist außerhalb dieser Gemeinde. Er steht quasi bildlich gesprochen vor der Tür. Die haben ihn rausgesperrt, weil sie alle nicht mehr gläubig sind oder nicht gläubig sind. Christus steht vor der Tür, er ist bereits draußen. Und das ist ein Aufruf an einzelne Mitglieder in dieser Gemeinde, Buße zu tun. Und so würde er quasi zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Nun, das Mahl muss hier nicht unbedingt das Mahl des Herrn sein. Wir denken natürlich immer an das Abendmahl, wenn wir das Wort Mahl lesen. Aber im Griechischen ist es ein ganz normales Wort für ein Abendessen oder ein Essen. Und in orientalischen Ländern deutete das gemeinsame Essen auf ein starkes Band, auf Gemeinschaft hin. Und so sagt Christus, wenn du Buße tust, wenn einer von euch Buße tut, dann komme ich herein, ich stehe vor der Tür, aber ich komme wieder hinein in diese Gemeinde und ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist das Angebot, was er dir gibt, was er mir gibt. Jedem, der lauwarm ist und der sich prüft und Buße tut, der kann dieses Angebot annehmen. Also wir haben die Anrede, wir haben das Problem, wir haben den Rat, wir haben das Angebot. Und jetzt schließlich in Vers 21 bis 22 der Schlussappell. Hier kommt nochmal dieses Versprechen, dieser Appell. Der kommt eigentlich auch in jedem Sendschreiben. Es ist immer wieder eine ähnliche Struktur. Er sagt immer wieder, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ihr wollt reich sein, ihr wollt herrschen, ihr wollt Macht haben, dann folgt mir nach und ihr werdet mit mir auf dem Thron sitzen eines Tages. Das ist das, was er hier sagt. Er spricht hier von den Überwindern, das sind die wahren Gläubigen. 1. Johannes Kapitel 5 sagt es deutlich, das sind diejenigen, die durch den Glauben an Jesus Christus die Welt überwinden. Sie sollen Überwinder sein, wenn sie dem Ruf zur Buße nachkommen, wenn sie dem Ruf zur Buße auf den positiv reagieren und sagen, ich kehre um von meinen Sünden, ich höre auf mit dem Zeug, was ich jetzt gemacht habe, ich folge jetzt Christus nach, dem werde ich geben, auf dem Thron zu sitzen. Du wirst auf dem Thron sitzen, mit mir zusammen, sagt Christus. Du wirst herrschen im Millennium, im tausendjährigen Reich und bis in alle Ewigkeit. Das ist die Idee. Es ist ein unbegreifliches, unvorstellbares Privileg. Willst du das wirklich vergeigen, dieses Privileg? Willst du das aufgeben? All diese Herrlichkeit, ich kann dich nur ermutigen, wenn du das noch nie getan hast, geh nach hinten zur Offenbarung 21, 22, lies diese Kapitel mal durch, diese künftige Herrlichkeit und überleg dir mal die Freuden dieser Welt im Vergleich zu dieser Herrlichkeit. Das ist unvorstellbar. Wie kann man nur die Welt lieben? Und ich weiß, wir alle tun das. Aber wir brauchen deshalb diese Ermahnung zu sehen, boah, Christus will mich auf seinem Thron haben. Bin ich bereit dafür, alles andere aufzugeben? Bin ich bereit dafür, die Freuden der Welt hinter mir zu lassen? Meine alten Sünden, mein altes Leben. Bin ich bereit dafür? Eben Gemeinde, bist du bereit. Und deshalb kommt immer wieder diese Aufforderung, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Das Hören hier ist ein hebräisches Hören. Das heißt, die Hebräer haben Hören immer mit Gehorsam verbunden. Also Hören mit dem Ziel, es auch zu tun. Nicht nur ein akustisches Hören. Du hast es gehört, aber die Frage ist, hörst du wirklich zu? Hörst du wirklich zu, was der Geist in Gemeinden sagt? Das ist die Aufforderung hier, die wir geben zum Schluss. Und so bleibt die Frage, wie reagiere ich darauf, wenn das auf mich zutrifft? Und deshalb sei nicht zu schnell, das von dir zu schieben. Ah, auf mich trifft das nicht zu, pass auf. Das ist genau das, was ein lauwarmer Mensch eben tut. Er sagt, ich bin reich und mir geht's gut, ich brauche das nicht. Wir leben gerne und schnell in einer Selbsttäuschung. Deshalb schiebe es nicht zu schnell zur Seite, diese Warnung, sondern höre darauf, lass es auf dich wirken, denke darüber nach, bete darüber. Wie ich am Anfang sagte, die 7 Sendschreiben geben uns einen Einblick über die 7 Gemeinden damals im 1. Jahrhundert, gegen Ende des 1. Jahrhunderts, in denen Johannes seinen Dienst hatte. Und die Botschaft ist immer noch, auch heute, Christus kommt bald, hüte dich, Gemeinde, sei bereit. Und von diesen 7 Gemeinden waren nur 2 bereit. Ist euch das schon mal aufgefallen? Smyrna, die Verfolgte, Philadelphia, die Schwache. Wenn ihr die ganzen Sendschreiben, Kapitel 2 bis 3 durchlesen, dass die beiden Gemeinden, über die Jesus nichts Negatives zu sagen hat. Und die anderen 5 von 7, waren entweder im Begriff zu erkalten, im Begriff zu sterben, oder waren bereits tot, oder waren von Irrlehren überschwemmt. 5 von 7. Was für eine Bilanz. Nach gerade mal 40 Jahren. Heute haben wir welches Jahr? 2024 nach Christus. 2000 Jahre später. Wir dürfen uns nichts einbilden. Wir dürfen uns nichts einbilden, dass es uns nicht treffen kann. Dass wir nicht genau so sein können. Die Chance ist 5 zu 2. 5 von 7. 2 waren okay. 5 waren daneben. Und deshalb gehe für dich selber diese Sendschreiben durch und frage dir, diese Sendschreiben sind nicht so schwer. Menschen denken manchmal, Offenbarung ist so schwer zu verstehen. Ja, ja, es gibt ein paar Symboliken hier, der weiße Stein und die Säule im Tempel und all diese Dinge. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber die Grundbotschaft ist sehr einfach und sehr klar. Die wirst du relativ schnell herausfinden, wenn du diese 7 Sendschreiben liest. Die sind für dich geschrieben. Für uns Christen wurden die geschrieben. Nicht nur für die Theologen und Philosophen irgendwo in einer theologischen Fachschule. Nein, nein, für uns wurden die geschrieben. Für den Christen, für den Knecht heißt es hier ganz am Anfang. Glückselig sind die Worte der Weissagung, die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Und er sagt hier, dass er das Wort seinen Knechten offenbar machen wird. Also das sind wir, das sind die Christen. Also lies dieses Entschreiben durch und frage dich immer wieder. Bin ich zwar lehrmäßig gesund, aber irgendwie lieblos? Bin ich gar schon in der Totenorthodoxie von Sardes gelandet? Oder dulde ich irgendwelche Irrlehren? Gucke ich mir oder höre ich mir irgendwelche falschen Lehrer an? Lese ich Bücher, die irgendwelche falschen Lehren verbreiten? Habe ich das wirklich gut geprüft? Glaube ich da irgendwas, was nicht stimmt? Oder bin ich sogar am Ende im lauwarmen Kaffee der Demokratie aus Laodicea gelandet? Die Nichtsdoxie, die Gleichgültigkeit, die neutrale goldene Mitte, bin ich da gelandet? Egal, was das Problem ist, wir müssen uns entscheiden. Und wir können uns immer wieder entscheiden. Christus vergibt immer wieder. Er ist bereit, auch hier, selbst da, wo er schon draußen ist aus der Gemeinde, wo er gar nicht mehr drin ist, sagt er, ich bin immer noch bereit. Ich komme rein, wenn einer von euch Buße tut, ich komme rein und ich werde Gemeinschaft haben. Das ist das Angebot und dieses Angebot steht bis heute und hat sich nicht geändert. Es könnte sich ändern, irgendwann, wenn die Gemeinde entrückt wird und Kapitel 4 beginnt. Die Gerichtsmaschinerie Gottes wird sich in Bewegung setzen, die Trübsalzeit wird über die Welt fegen, die Gerichte werden über diese Welt fegen. Es wird nur noch Schreckliches geben. Und deshalb heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Heute reagiere auf die Botschaft. Amen. Lass mich noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, Wir sind dankbar für diese Worte, auch wenn sie hart sind, auch wenn sie schwierig sind für uns, die wir in unserer westlichen Kultur heute leben, mit viel Wohlstand und viel Geld und viel Bequemlichkeit. Wir bitten dich, dass du uns umso mehr Gnade schenkst, dass wir wirklich bereit sind, unsere Augen zu öffnen, uns dieses Gold geben zu lassen, uns diese weißen Kleider geben zu lassen, diese Heiligung und auch die Augensalbe, dass wir erkennen und verstehen, wer du bist. Dass wir deine Herrlichkeit sehen und wie deine herrliche Zukunft, die du geplant hast für uns, aussehen wird, damit wir die Dinge dieser Welt nicht mehr lieben, sondern dich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Mögest du das für jeden von uns schenken, Herr, jeder, der heute hier ist und diese Worte gehört hat, dass wir nicht hier rausgehen und einfach alles vergessen, sondern wirklich wahre Jünger sind, eben solche, die mit einem offenen Ohr des Herzens hören. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.